Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um die Möglichkeiten und die Risiken, wenn Frauen oder Männer im höheren Alter Kinder bekommen. Die Geburt eines Kindes, das ist ja jedes Mal ein wunderbares Ereignis. Ein Anlass für große Freude bei den Eltern, Verwandten und Freunden. Auch weil es selbst heutzutage nicht selbstverständlich ist, dass alles gut verläuft, bis Vater und Mutter endlich den neuen Erdenbürger im Arm halten können. Manche Paare können nicht schwanger werden. Eine Schwangerschaft verläuft nicht immer problemlos und jede Geburt birgt ein gewisses Risiko für Mutter und Kind. Gerade wenn Mutter und Vater schon älter sind, treten verschiedene solcher Probleme in den Vordergrund und können auch psychologisch sehr belastend sein. Späte Elternschaft, Möglichkeiten und Risiken, das ist unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Wie immer können Sie sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich darüber, wie gefährlich das neue Coronavirus für Rheumapatienten ist. Darüber werden wir mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie sprechen. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Erste Hilfe. Wie groß ist in Deutschland die Bereitschaft von Laien, eine Herzdruckmassage durchzuführen? Und wie gefährlich ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung in Zeiten von Corona? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00 800 44 64 44 64. Und noch einmal 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Katrin van der Veen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Bonn. Guten Tag, Frau Professor van der Veen. Schön, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
Ja, guten Tag, Frau Satori.
Frau Professor van der Veen, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes steigt das durchschnittliche Alter, in dem Frauen in Deutschland ihr erstes Kind bekommen, stetig an, seit den 90er Jahren. Man sagt auch, dass die Zahl der Mütter, die bei ihrer ersten Geburt über 40 Jahre alt sind, sich seit 1990 fast vervierfacht hat. In Ihrer Praxis in Bonn, in der Sie ja Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch helfen, sehen Sie da auch diesen Trend, dass Mütter oder auch Väter im Durchschnitt älter sind als früher?
Diesen Trend können wir ganz genau so bestätigen. Das ist, hat natürlich mit anderen Lebenswegen zu tun, aber ich denke, das Gros unserer Patienten, die wir sehen, die ist, das ist wirklich über 35 Jahre alt, muss man sagen. Also von weiblicher Seite, von väterlicher Seite liegt das natürlich auch um ein paar Jahre höher.
Und wie groß ist denn die Rolle, wenn es darum geht, wie leicht jemand schwanger wird oder auch wie schwierig es wird? Wo genau fängt das an, schwieriger zu werden, ab welchem Alter bei der Mutter?
Also, um es brutal auszudrücken, die Zeit der optimalen Fruchtbarkeit liegt unter 30 Jahren. Ab 30 Jahren nimmt die Fruchtbarkeit der Frau schon stetig ab. Das sind biologische Prozesse, die mit der Abnahme der Eizellqualität zu tun haben. Ab 35 ist eine deutliche Abnahme zu sehen. Ab 40 Jahren wird es dann doch schon ein bisschen schwieriger mit dem Schwangerwerden.
Aber theoretisch möglich ist es ja bis, also über die ganzen 40er Jahre hinweg.
Auf jeden Fall ist eine Schwangerschaft bis zum Versiegen der Eierstockfunktion möglich. Nur die Chance pro Monatszyklus, das ist ja das Entscheidende, dass in jedem Zyklus eine Eizelle reift, die befruchtet werden muss, die sinkt deutlich ab.
Und was ist dann wirklich die Ursache oder ist es dann immer unterschiedlich? Also wenn, sagen wir mal, eine Frau mit ungefähr 40 zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ein Kind bekommen, wissen Sie dann gleich, na, das ist das Alter oder liegt es an verschiedenen Dingen?
Also es liegt als Hauptfaktor tatsächlich am Alter, weil der Eierstock biologisch so programmiert ist, dass er vorgeburtlich seine Eizellen ansammelt und die auch bis zum Versiegen der Eierstocksfunktion langsam abbaut. Die Zahl der Eizellen im weiblichen Eierstock ist vorgeburtlich am höchsten, da liegt es bei 7 bis 8 Millionen und wird dann schon im nachgeburtlich abgebaut, kontinuierlich. Das ist kein Verbrauch von Eizellen, sondern das ist ein programmierter Abbau dieser Zellen, Apoptose nennt man das auch, und der schreitet kontinuierlich fort während des gesamten Lebens der Frau. Und was wichtig ist, bei Frauen können sich Eizellen nicht erneuern. Das ist anders als beim Mann. Beim Mann werden neue Samenzellen nachgebildet, aber bei der Frau ist es so, dass dieses Eizellreservoir vorhanden ist, langsam aufgebraucht wird, aber nicht erneuert werden kann. Und das Essentielle ist, dass die Eizellen durchaus Schäden durch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Fieberschübe, Medikamente, Strahlenbelastung und so weiter akkumulieren können, also anhäufen können und demzufolge dann die Qualität der einzelnen Eizelle, die zum Eisprung kommt, reduziert ist. Und die Qualität zeigt sich hauptsächlich in der Chromosomenzusammensetzung der Eizellen. Die Eizellen müssen also ganz kurz vor dem Eisprung ihre Reifeteilung durchlaufen. Das heißt, dass der doppelte Chromosomensatz der Eizelle, wie es sonst ja auch in jeder Körperzelle vorhanden ist, bei der Eizelle muss das halbiert werden, weil da das Spermium dazukommt, dann erst ein intakter Mensch mit 46 Chromosomen wieder entstehen kann. Und dieser Reifeteilungsprozess ist extrem störanfällig und das Ergebnis des Reifeteilungsprozesses ist eben mit steigendem mütterlichen Alter schlechter. Das heißt, wir haben einfach eine zunehmende Zahl von Eizellen mit Chromosomenstörungen.
Und das kann dann auch dazu führen, dass das Kind dann, wenn es zur Welt kommt, dann, dass es dann entweder gar nicht zu einer Zeugung kommt oder zu einer Geburt oder dass das Kind krank
ist. Das ist der biologische Grund dafür, dass die Fruchtbarkeit nachlässt, weil wir einfach zunehmend Eizellen haben, die keine Chance haben, zu einer Schwangerschaft zu führen. Das ist der Grund dafür, warum die Abortraten, also die Fehlgeburtenraten höher sind mit mütterlichem Alter, weil mehr Eizellen mit Chromosomenfehlverteilungen dann doch zu einer Schwangerschaft führen. Und das ist eben auch der Grund für eine höhere Zahl von Kindern mit Chromosomenstörungen bei älteren Müttern. Aber nochmal, das ist nicht bei jeder Eizelle so, das ist auch nicht bei jeder Mutter so, aber das ist einfach ein biologisches Risiko, was wir schon lange kennen.
Das heißt, wenn Sie dann ein Elternpaar vor sich sitzen oder ein Wunschelternpaar vor sich sitzen haben, wo die Frau vielleicht schon Mitte 40 ist und der Mann vielleicht auch über die 50, wie erleben Sie das? Ist das oft schon bekannt? Welche Risiken auch für das Kind damit einhergehen oder müssen Sie dann anfangen mit Statistiken oder wie macht man das eigentlich?
Also die Risiken für das Kind sind relativ gut bekannt. Das Wissen um die eigene Fruchtbarkeit und das Nachlassen der Chancen, das ist weniger vorhanden. Das sehe ich immer wieder. Also, dass dem Patienten diese kontinuierliche Abnahme der Fruchtbarkeit nicht so bewusst ist. Ja, also es ist die Gefährdung des Kindes ist bewusster als die Chancenminderung, die man selber erlebt.
Und spielen denn auch die Hormone eine Rolle? Also dass man sagt, bei Ihnen, oder dass Sie zum Beispiel sagen, wir untersuchen jetzt mal der Frau, wie das mit den besonderen Hormonen ist. Was können Sie da anbieten?
Es ist einfach so, dass die durch das Nachlassen des Eizellreservoirs auch die Rekrutierung, das heißt die Bedingungen für die Reifung eines Eibläschens, was dann die Eizelle enthält, die zum Eisprung kommen soll, schwieriger werden und dadurch auch Hormonverschiebungen stattfinden. Das heißt, der Körper hat mehr Mühe, den Eierstock zu aktivieren, damit eine Follikelreifung stattfindet. Das heißt, das kann man zum Beispiel ablesen an einem körpereigenen FSH zu Zyklusbeginn. FSH ist das ja ein Anhangsdrüsenhormon, was den Eierstock eigentlich anschieben soll zur Follikelreifung. Das heißt, die Zyklen sind häufiger schon instabil oder wir haben sehr hohe FSH-Werte zu Zyklusbeginn als Zeichen dafür, dass der Eierstock nicht mehr adäquat reagiert auf diesen Stimulus. Es gibt auch einen Hormonwert, der für viele Frauen so ein Schrecknis ist. Das ist dieses Anti-Müller-Hormon, der AMH-Wert, der mir fast in jedem Gespräch begegnet. Der Anti-Müller-Hormon-Wert ist ein ganz ungefähres Maß der Eizellreserve des Eierstockes. Der kann aus dem Blut bestimmt werden. Dazu muss man aber ganz klar sagen, das ist nur einer von mehreren Messwerten, die man zusammenziehen sollte, um die Fruchtbarkeit überhaupt zu beurteilen.
Das heißt, am Anfang, wenn so ein Paar vor Ihnen sitzt, dann geht es erstmal darum festzustellen, woran genau liegt es. Da sind wahrscheinlich auch eine Reihe von Untersuchungen notwendig.
Ja. Das ist auch essentiell, wirklich eine gute Diagnostik voranzustellen, weil, wie gesagt, bei einem Ausbleiben der Schwangerschaft schon beide Partner eigentlich zu 50% beteiligt sind. Das heißt, wir haben eine signifikante männliche Komponente. Wir haben bei der Frau neben der Eierstocksfunktion, der Eizellqualität natürlich auch die Struktur der Gebärmutterhöhle, ob diese eine Schwangerschaft aufnehmen kann, die Durchgängigkeit der Eileiter. Das heißt, wir haben verschiedene Dinge, die wir in relativ kurzer Zeit dann doch gut erfassen sollten, um überhaupt das Paar beraten zu können, neben den Hormonwerten, die wir gerade erwähnt haben.
Das wird, glaube ich, auch oft vergessen, dass der Mann da auch eine wichtige Rolle spielt. Wir werden später in der Sendung nochmal genau auf diesen Aspekt zurückkommen. Wir werden weiterhin offen sein für Ihre Anrufe. Ich wiederhole nochmal die Nummer von unserem Hörertelefon. Das ist die 00800 4464 4464, falls Sie sich an unserer Sendung beteiligen wollen, falls Sie unserem Studiogast, Frau Professor van der Veen, Fragen stellen wollen, dann rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Sie haben jetzt eben über die Untersuchungen gesprochen. Was folgt denn dann? Wie viele verschiedene Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten gibt es dann, einem Paar zu helfen?
Das staffelt sich in ganz verschiedene Therapierichtungen. Das kommt eben auch auf die Befundlage an. Also wenn wir jetzt keine signifikanten Einschränkungen eines der Faktoren haben, die wir gerade besprochen haben, dann kann man beginnen, damit den Zyklus zu optimieren. Das heißt, wirklich den Zeitpunkt des Eisprungs festzulegen für die Patientin, den Eisprung vielleicht medikamentös auszulösen, weil das schon eine Steigerung der Schwangerschaftsraten bedingt. Und das setzt sich dann fort über eine Inseminationsbehandlung. Das ist eine Behandlung, bei der Samenfäden aufbereitet werden. Die werden konzentriert nach ihrer Beweglichkeit und ihrer guten Form, sodass wir einfach eine bessere Ausgangsposition haben. Diese Spermien werden in die Gebärmutterhöhle gegeben. Auch wiederum, nachdem wir den Eisprung festgelegt haben. Das setzt natürlich offene Eileiter voraus, das müssen wir vorher wissen. Und dann ist die oberste Stufe der Kinderwunschtherapie, das ist die extrakorporale Befruchtung, großes Wort, also besser bekannt als In-vitro-Fertilisation. Das heißt eine Reagenzglasbefruchtung, bei der man tatsächlich Eizellen aus dem Körper entnimmt und im Reagenzglas befruchtet. Und der Weg der Befruchtung, der hängt dann wiederum ab von der Spermaqualität. Also entweder, dass man Spermien einfach zur Eizelle gibt oder bei sehr eingeschränkter Spermaqualität tatsächlich Spermien direkt in die Eizelle hinein injiziert.
Das ist wirklich das aufwendigste Verfahren.
Das ist das aufwendigste Verfahren. Also das ist wirklich sowohl für die Patientin, weil da eine massivere hormonelle Behandlung vorausgeht, als auch, dass eine Eizellentnahme ja operativ erfolgen muss, als auch, dass dann ein Transfer wieder erfolgen muss. Also die Embryonen werden zurückgesetzt in die Gebärmutterhöhle. Das ist sicherlich für die Patientin, den weiblichen Teil, also eine sehr aufwendige Sache, aber auch für den männlichen Teil natürlich, weil er das begleitet und dann auch seiner Partnerin beistehen sollte oder will natürlich, nur, also je nachdem, wie die Lage ist.
Ja. Und wie entscheidet man dann, zu welcher dieser Maßnahmen man greift? Also arbeitet man sich dann quasi hoch und versucht es dann erstmal mit den Hormonspritzen oder wie ist
also
die Situation?
Das Klassische ist natürlich, dass man eine Stufentherapie macht, das heißt mit der niedrigstmöglichen geeigneten Therapie. Das ist ganz wichtig. Das hängt ja natürlich immer von der Befundlage eines Paares ab. Wenn ich verschlossene Eileiter habe, dann macht es wenig Sinn, jetzt den Eisprung auszulösen, weil die Patientin keine Schwangerschaftschance dadurch hat. Also man fängt mit der niedrigstmöglichen Therapie an und steigert das dann bei Nicht-Erreichen einer Schwangerschaft zur nächsthöheren Stufe. Aber die Einstiegsstufe ist halt individuell unterschiedlich.
Und gibt es dann auch Paare, die sagen, also wir sind jetzt schon, die Frau ist 43, Mann ist 55, die sagen, nee, wir möchten jetzt möglichst schnell zum Erfolg, deswegen wählen wir die andere Methode, also die In-vitro-Fertilisation.
Also das haben wir häufig, dass die Patienten also einerseits denken, das Aufwendigste ist das Erfolgträchtigste, was man nicht immer bejahen kann. Aber das ist tatsächlich ein Argument, wenn ich Patientinnen habe, die über 40 sind, dass man sagt, man geht einen schnelleren Weg. Da ist die Einschränkung nur, dass wir natürlich mit dieser Behandlungsmethode dann auch erhöhte Chancen haben müssen. Also die IVF-ICSI-Therapie.
IVF sagen Sie immer für
In-vitro-Fertilisation. Das ist In-vitro-Fertilisation, ne? Genau. Und ICSI ist halt das, bei dem man die Spermien hineingibt. Die lebt davon, dass man mehrere Zellen hat, die gewonnen werden können und mehrere Zellen, die befruchtet werden können und dann auch in die Gebärmutter gegeben werden können. Das bedingt den Vorteil gegenüber dem natürlichen Zyklus, bei der in der Regel eine Eizelle heranreift. Nur wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, was mit 43 durchaus der Fall sein kann. Also wir haben Patienten, bei denen wir noch eine Eizelle bekommen mit 43. Wir haben auch Patienten, bei denen wir 10 Eizellen bekommen. Also abhängig von der individuellen Situation kann das das Beste sein, aber es kann auch nicht angemessen sein.
Weil eben auch, um das zu provozieren, dass mehrere Eizellen so zugleich reif sind, damit man sie gewinnen kann, um sie dann vielleicht zu befruchten. Dazu ist dann wieder diese Hormontherapie notwendig.
Genau, es ist eine Hormontherapie notwendig und Die Zahl der Eizellen ist wiederum limitiert durch die Reserve des Eierstockes.
Mhm.
Ja. Und wenn die reduziert ist, dann kann ich auch mit hochdosierten Hormontherapien in der Regel nicht sehr, sehr viele Eizellen gewinnen.
Das hört sich körperlich sehr belastend an, aber wie psychisch belastend ist das denn für die Frau oder vielleicht auch für die Partnerschaft?
Das ist für beide sehr belastend. Ich finde, jede Art der Kinderwunschtherapie ist belastend, weil man einfach das aus dem Unbewussten so herausnimmt und in ein bewusstes Geschehen umwandelt. Also man wartet jedes Mal auf den Eisprung, man wartet auf den Schwangerschaftstest. Und bei diesen extrakorporalen, also IVF- oder ICSI-Therapien, ist es natürlich so, dass an jedem Behandlungsschritt ein Erwartungsdruck hängt. Das heißt, wie viele Eibläschen reifen, wie viele Eizellen habe ich? Dann muss ich der Patientin sagen, die Eizellen waren gut oder schlecht. Ich muss der Patientin sagen, die Befruchtungsraten waren gut oder schlecht. Das ist für die Männer auch so essentiell. Jetzt, wie ist die Spermaqualität? Es wird immer nachgefragt. Also wie waren denn jetzt heute meine Spermien? Dann eben der Schwangerschaftserfolg, der am Ende steht. Aber das ist schon ein frustrierender Weg, muss man sagen, für beide Partner. Natürlich ist es so, dass die Frauen körperlich viel mehr auf sich nehmen an körperlichen Belastungen. Mhm. Meine Erfahrung ist auch, dass die Frauen in der Regel mehr befasst sind mit diesem Kinderwunsch, der nicht erfüllt wird, also mehr darunter leiden, wobei es auch Ehemänner gibt, die da leiden. Aber für Frauen ist das eine existenziellere Frage als für Männer, scheint mir so, mag anders sein. Für die Männer ist trotzdem diese Frage, wie ist meine Spermaqualität, was trage ich dazu bei, sehr wichtig. Und kann auch sehr belastend sein.
Ja. Geben Sie denn manchmal auch den Rat, vielleicht auch noch sich psychologischen Beistand
zu suchen? Das geben wir sehr, sehr häufig, weil das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen, dass ein großer Anteil der Kinderwunschpaare, also auch in seiner Partnerschaft, wirklich Konflikte durchläuft, sehr belastet ist. Das gemeinsame Projekt steht dann im Vordergrund, die Partnerschaftlichkeit, die geht zum Teil verloren. Ich erlebe es auch oft, dass die Partner gar nicht mehr miteinander wirklich kommunizieren über das, was jetzt der Einzelne noch will. Man sitzt dann also vor beiden und muss dann mühsam sondieren, so will der eine eigentlich wirklich diese Therapie noch machen oder möchte das nicht. Was bei den Männern natürlich auch kommt, das ist dieser Erfolgsdruck. Also ich habe durchaus Paare, bei denen die Männer ausweichen. Also diesen Daten, wenn erkennbar ist, jetzt droht ein Eisprung, um es mal jetzt ein bisschen sarkastisch auszudrücken, ausweichen. Ne? Also dass das gar nicht mehr die Möglichkeit ist, da drauf einzugehen, dann zusammen zu sein. Oder auch wenn die Spermaabgabe droht jetzt bei uns oder ansteht bei uns im Haus, dass das eine riesige Belastung ist für einige Männer, nicht alle natürlich.
Und es gibt ja auch keine Garantie, dass sich all das lohnen wird, dass es ein Erfolg wird. Wie sind denn so die Chancen?
Also erstens ist das auch ein Riesenthema für uns natürlich, weil wir keine Erfolgskontrolle oder keine Erfolgsgarantie geben können. Die Erfolgschancen sind wiederum ganz klar altersabhängig. Das hatten wir eben schon gesagt, für die natürliche Schwangerschaft genauso wie eine Schwangerschaft mit einer extrakorporalen Befruchtung zum Beispiel. Da sinken die Schwangerschaftschancen deutlich ab. Da sagt man so mit Mitte 30, wenn ich einen normalen Versuch habe mit befruchteten Eizellen, mit Transfer von zwei Embryonen, liegt die Chance bei etwa 30%, dass ich zu einer Schwangerschaft komme. Anfang 40 ist das schon so bei knapp 20%, mit 45 liegt das deutlich unter 10%, also bei 5-7%. Und genau diese Situation muss man den Paaren klar machen.
Ganz zentral ist ja wirklich das Ei. Wie alt das ist, je jünger, desto besser. Ja. Deswegen gibt es ein Phänomen, das wird Social Freezing genannt. Damit ist gemeint, dass Frauen in einem jüngeren Alter sich Eizellen entnehmen lassen, die werden eingefroren, um dann, wenn sie zum Beispiel mit 40, 45 sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich ein Kind, sich das auf dieses Ei zurückgreifen. Wie verbreitet ist das und wie gut sind da denn die Chancen?
Also das begleiten wir auch seit Jahren. Das war phasenweise deutlich präsenter zu Zeiten, als Google dann plötzlich Social Freezing bezahlt hat.
Ne? Damit kam das auch damals.
Damit kam
das auch in die Medien,
genau. Das ist auch seit Jahren tatsächlich eine Leistung, die wir erbringen, regelmäßig. Ich kann nicht sagen, dass die Nachfrage deutlich steigt. Ich denke, die hält sich so in einem gleichen Niveau. Es gibt tatsächlich auch deutschlandweit keine Statistiken, also wie viel Prozent einer Altersgruppe dieses Social Freezing in Anspruch nehmen. Es ist natürlich so, dass für junge Frauen, man sagt ja, es ist optimal, wenn man so mit 30 die Eizellen einfriert, dass junge Frauen in dem Alter die Familienplanung eigentlich in der Regel, wenn sie Akademikerinnen sind oder sowas, noch gar nicht so wirklich als nächstes Ziel haben. Das heißt, die Mehrzahl der Patienten kommt Ende 30. Das Übliche ist eigentlich, dass eine Partnerschaft gescheitert ist oder jetzt keine Perspektive besteht, jetzt in näherer Zukunft mit einem anderen Partner eine Schwangerschaft zu erzielen und dann eben überlegt wird, so wie gehe ich mit meinem Leben um und wie plane ich das? Also ich halte das für durchaus legitim. Ich kann nur appellieren, dass man das früher angeht, also vor 35, weil einfach genau aufgrund der Eizellqualität die Chancen deutlich höher sind.
Also zumindest sollte man sich früher Gedanken machen.
Man sollte sich informieren. Es ist ja so, dass das Social Freezing in Deutschland immer noch nicht bezahlt wird. Das heißt, es ist eine reine Eigenleistung, die auf die Patienten zukommt. Man muss sagen, es gibt ja sehr gute, man muss wirklich sagen, Nutzen-Wirkungsberechnungen, gerade aus dem amerikanischen Ausland, dass man sagt, so mit Mitte 30 sollte man so 15 Eizellen eingefroren haben. Das heißt, das ist schon ein finanzieller Aufwand für die Patientin. Man hat Lagergebühren jedes Jahr. Das heißt, man hat einerseits eine gewisse Selektion aufgrund der finanziellen Verhältnisse, weil sich das nicht jeder leisten kann. Was interessant ist, dass in unserem Kollektiv eigentlich gar nicht so viele Patienten das in Anspruch genommen haben bis jetzt.
Sie hören die Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema späte Elternschaft, Möglichkeiten und Chancen. Zu Gast bei mir im Studio ist Professor Katrin van der Veen, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Bonn. Und ich habe jetzt in der Leitung hier eine Dame aus Hessen. Sie möchten gar nicht, dass ihr Name genannt wird, das ist auch gut.
Ja, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ja, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin im 9. Monat schwanger durch Eizellspende.
Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft erstmal.
Das war jetzt ein Thema, das Sie noch nicht angesprochen hatten. Mein Mann und ich, wir haben all diese Verfahren durchlaufen, die ihr Studiogast bereits beschrieben hatte. Und ich bin mit meinen eigenen Eizellen nicht schwanger geworden, über viele Jahre hinweg. Und wir haben also diese ganze Prozeduren und auch diese ganzen psychischen Hochs und Tiefs, die haben wir alle hinter uns gehabt und sind dann durch eine Messe in Berlin auf Eizellspende aufmerksam geworden, die in Deutschland ja verboten ist. Und haben dann eine sehr gute Klinik in Barcelona gefunden. Und mir geht es um zwei Dinge. Ich möchte gar nicht so sehr eine Frage stellen, sondern ich möchte einerseits das Verhalten der deutschen Gynäkologen ansprechen, in dem Moment, in dem man schwanger ist mit 46, und möchte auch gerne einen Appell eigentlich senden an alle deutschen Kinderwunschärzte und Gynäkologen, die in entsprechenden Positionen sind und sich vielleicht dafür einsetzen können, dass Eizellspende in Deutschland legalisiert wird. Denn es ist eine unglaublich hohe Anzahl an Paaren aus Deutschland, die wir dort getroffen haben, an verschiedenen Stationen. Auch sehr junge Paare, die aus welchen Gründen auch immer mit ihren Eizellen nicht schwanger werden können. Das ist also ein ganz...
Da gibt es eine Art Tourismus, wenn man das mal so sagen kann, weil sie es ja leider nicht in Deutschland machen können.
Richtig, also es wird ohnehin gemacht sozusagen, aber man muss mühevoll ins Ausland gehen, muss Flugreisen und so weiter in Kauf nehmen und ist natürlich auch nicht in seiner Muttersprache, was die Kliniken dort wunderbar kompensieren, aber trotzdem. Und dann sind sie sozusagen, also im Vorfeld müssen sie ja hier dann auch durch einen Gynäkologen betreut werden, sie müssen... Die Follikel müssen durch Ultraschall gemessen werden und so, dass man den Zeitpunkt der Eizellspende auch gut berechnen kann. Und also da ist es mir wirklich so gegangen, dass ich einmal fast aus einer Praxis rausgeworfen wurde, weil die Ärztin Angst um ihre Approbation hatte, obwohl natürlich alles sozusagen unter Schweigepflicht und ich auch sehr diskret damit umgegangen bin.
Ich würde sagen, dann lassen wir mal Frau Professor van der Veen zu Worte kommen. Dann hören wir vielleicht mal diese Seite. Ja?
Ja, ich habe das gehört. Ich verstehe Ihre Gefühle sehr, sehr gut, weil wir haben in Deutschland ja diesen Wahnsinn, dass Spermaspende ohne Probleme angewendet werden kann und Eizellspende wirklich per Gesetz verboten ist. Das lässt sich zurückführen auf das deutsche Embryonenschutzgesetz von 1991, das unter Androhung von strafrechtlichen Maßnahmen verbietet, eine Eizellspende in Deutschland durchzuführen. Das muss man so als Hintergrund so ein bisschen wissen. Sie wissen mit Sicherheit auch, dass die zuständigen Fachgesellschaften seit Jahren versuchen, das Embryonenschutzgesetz zu nivellieren und dass genau die Eizellspende eigentlich ein Kernpunkt ist, verständlicherweise, weil es einerseits Frauen diskriminiert, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen möchten, die Patienten an den Rand der Legalität bringt, auch die Ärzte an den Rand der Legalität bringt, die helfen in diesem Zusammenhang. Das ist tatsächlich so, dass man auch keine Eintragungen in die Patientenakte machen kann oder sollte, wenn eine solche Situation entsteht. Und das ist eigentlich in Deutschland ein unhaltbarer Zustand, das ist völlig klar.
Ja. Ist es denn absehbar, dass sich das ändert?
Da ist wiederum eine Eingabe erfolgt, auch von der Leopoldina und von den Fachgesellschaften, dass die Eizellspende eigentlich legalisiert werden sollte, was meines Erachtens auch den großen Vorteil hätte, dass es besser für die Patienten ist, weil sie besser betreut werden können, weil sie eben nicht ins Ausland reisen müssen, weil sie ihre Schwangerschaft, die aus einer Eizellspende entstanden ist, auch nicht geheim halten müssen. Das ist ja auch unter Umständen der Fall, dass dem behandelnden Gynäkologen das gar nicht mitgeteilt wird, dass die Schwangerschaft aus einer Eizellspende entstanden ist. Das heißt, es wird immer wieder versucht und scheitert eigentlich immer wieder oder stagniert immer wieder. Das hat ganz viele verschiedene Hintergründe, auf die wir jetzt hier gar nicht eingehen können. Aber also Ihre Situation ist sehr repräsentativ für viele Patienten. Und das ist eigentlich Ihrer Situation auch nicht angemessen. Gibt es natürlich auch religiöse Vorstellungen, die anders sind, aber das ist meine Meinung dazu.
Vor allem, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, was mir wichtig ist, den Gynäkologen, also man kommt ja dann in eine ganz normale Schwangerschaftsbetreuung. Das ist ja in Deutschland ganz wunderbar. Und die Gynäkologen müssten ja, also die in Anführungsstrichen normalen Gynäkologen müssten ja eigentlich wissen, dass auch eine normale Kinderwunschbehandlung schon mit viel Druck und vielen medizinischen Eingriffen verbunden ist, die Sie ja alle erwähnt hatten. Und ich finde es wahnsinnig schade. Also man kommt dann endlich sozusagen an, man ist schwanger. In der 6. Woche wird der Herzschlag festgestellt und das war für uns, wir haben unser Ziel erreicht, das war für uns ein gigantischer Moment. Und dann wird man aber nicht gecoacht oder irgendwie, man wird nicht begleitet durch diese Schwangerschaft, sondern es wird sofort der Risikenkatalog aufgemacht. Es wird versucht, ein ganz enges Korsett an Tests zu schnallen. Und gerade bei der Eizellspende sind ja auch so Erbkrankheiten und so, das wird ja vorher alles abgetestet. Also da ist ja schon ganz viel gelaufen. So eine Eizelle wird auf 300 gängige Erbkrankheiten getestet und man versucht dann zu erklären und ich bin auch offen damit umgegangen. Ich habe auch gesagt, es war eine Eizellspende. Das ist ja auch bezüglich der Blutgruppe hinterher bei der Geburt.
Ja, ist relativ wichtig, ja.
Und es geht dann nur noch ums Risiko und ich bin jetzt im 9. Monat. Ich habe natürlich sehr viel Glück gehabt. Ich bin gesund. Das ist alles wunderbar. Und ich weiß, dass es nicht immer so ist. Ich bin dafür auch sehr dankbar. Aber das wird in der Kommunikation mit den Ärzten überhaupt nicht gespiegelt. Ja, also ich habe nur Warnungen bekommen bezüglich Frühgeburt, was auch immer. Und ich habe wirklich schlaflose Nächte verbracht oder saß hier heulend zu Hause.
Also,
und ich finde, kann man nicht ein bisschen sensibler kommunizieren?
Jetzt ist das Problem, dass Sie natürlich eine sehr persönliche Erfahrung haben mit Ihrem behandelnden Gynäkologen, die man vielleicht nicht auf alle übertragen sollte. Also eine ganz wichtige Botschaft, die Mehrzahl der Schwangerschaften auch in Ihrem Alter geht gut. Ja, also die Müttersterblichkeit, die ja immer so im Hintergrund steht, weshalb ja auch alle sehr besorgt sind, die liegt im unteren Prozentbereich oder im Promillebereich. Deutschland hat ein sehr gutes Vorsorgesystem, aber eine gute Vorsorge bedingt natürlich auch, dass man Risikofaktoren identifiziert. Und ich glaube, was Ihnen passiert ist, ist genau das, dass man sie festgemacht hat an Risikofaktoren. Aber nochmal, die Mehrzahl der Schwangerschaften auch in Ihrem Alter führt zu einer gesunden Geburt und die Mutter übersteht das ganz gut. Die Risiken steigen zwar mit mütterlichem Alter, aber das ist trotzdem zu verantworten. Das ist ja so ein bisschen auch Ihr Problem, glaube ich, dass man sich so als unverantwortliche Person, die sowas überhaupt angestrebt hat, empfindet. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon bei vielen Frauenärzten da, die sie auch durch die Schwangerschaft begleiten wollen. Vielleicht ist es auch einfach eine gut gemeinte Fürsorge, die ein bisschen überstark ankommt bei Ihnen. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ne, weil ich Ihren Frauenarzt nicht kenne.
Aber Sie sind ja jetzt einen langen Weg gegangen und jetzt, Sie sagten, glaube ich, im 9. Monat sind Sie. Das heißt, Sie stehen kurz vor der Geburt, vor der Entbindung.
Noch 6 Wochen sind wir. Ja.
Dann drücken wir jetzt mal ganz fest die Daumen.
Alles Gute.
Alles Gute. Ja. Und die schlaflosen Nächte danach, ne, das wird besser. Es wird mit der Zeit besser.
Halten Sie das im Kopf. Schlafen Sie durch.
Genau. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke sehr.
Dann würde ich gerne Frau Müller begrüßen aus Berlin. Frau Müller, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Und zwar geht es um die sogenannte oder nein, immer genannte, oft genannte Folsäure. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, weil es nicht, es geht mir um meine Enkeltochter. Wir kennen es so noch aus unseren Zeiten, dass es hieß, während der Schwanger, also wenn man schwanger ist, soll man Folsäure nehmen. Aber beim Lesen habe ich jetzt festgestellt, es ist wichtig, ganz wichtig, die Folsäure schon mindestens einen Monat, bevor man schwanger werden möchte, einzunehmen. Das war das eine, was mich ein bisschen...
Fangen wir mal damit an, Frau Professor van der
Da haben Sie absolut recht, weil die Folsäurespiegel aufgesättigt sein sollen. Die ist wichtig eben ganz früh in der Organbildung des Kindes, ne, wegen der Wirbelsäulenfehlbildungen oder Lippenkiefer-Gaumenspalten, die bei Folsäuremangel entstehen können. Das heißt, man empfiehlt auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Einnahme von Folsäure schon vor der geplanten Schwangerschaft.
Ja, das nächste ist, dass es auch oft zusammen mit Vitamin B12 empfohlen wird. Und da habe ich aber jetzt gelesen, dass man da ja erst vorher genau abklopfen muss, ob ein Vitamin B12-Mangel besteht.
Frau Müller, es tut mir leid, aber wir sind leider an die Zeit der Nachrichten gebunden.
Ach so.
Ich muss Sie jetzt bitten, in der Leitung zu bleiben. Wir werden Sie weiter mit Ihnen sprechen nach den Nachrichten, ja? Späte Elternschaft, Möglichkeiten und Risiken, das ist unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Und zu Gast bei mir im Studio ist Frau Professor Katrin van der Veen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Sie kommt aus Bonn. Sie können Ihre Fragen stellen, rufen Sie uns einfach an unter der Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die sprechstunde@deutschlandfunk.de. Bisher haben wir vor allen Dingen über die weibliche Seite gesprochen, über die biologischen Risiken und Möglichkeiten der Frauen, die in höherem Alter ein Kind bekommen möchten. Jetzt wollen wir mal auf die männliche Seite des Themas gucken. Welche Möglichkeiten, aber auch welche Risiken ergeben sich, wenn ein Mann im fortgeschrittenen Alter Vater wird? Dazu begrüße ich jetzt Dr. Christian Leiber am Telefon. Er ist Leiter der Sektion Andrologie an der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg. Herr Dr. Leiber, einen schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Sartori. Ich grüße Sie.
Herr Dr. Leiber, bei Frauen sagt man oft, da tickt die biologische Uhr. Und man sagt so, ab Mitte 30 steigt das Risiko, das haben wir ja vorhin schon gehört, dass ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Bei Frauen nimmt die Zahl der Eizellen, die seit der Geburt haben, stetig ab. Das ist eine Erklärung dafür. Aber wie ist das bei den Männern? Also wie ist das biologisch bei den Männern?
Ja, gemeinhin wird natürlich unterstellt, dass Männer bis ins hohe oder höchste Alter noch Kinder zeugen können. Es gibt ja auch beredte Beispiele aus der Welt der Prominenten und im Guinness-Buch wird immer noch ein über 90-jähriger Inder geführt, der also in diesem schon fast biblischen Alter wohl tatsächlich noch eine Schwangerschaft induziert hat. Grundsätzlich ist es so, dass die Spermiogenese bei Männern eben auch bis ins höchste Alter erhalten bleibt.
Also die Produktion von Spermien.
Die Produktion von Spermien, genau. Mhm. Aber die Qualität der Spermien ist trotzdem natürlich beim 50, 60, 70, 80, 90-jährigen Mann eine sicher deutlich andere als beim 20-jährigen. Und wir wissen eben, dass eine späte Vaterschaft auch mit gewissen Risiken verbunden ist. Da gibt es inzwischen wissenschaftliche Daten, die das doch relativ klar sozusagen darstellen.
Was sind das für Risiken? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, das kann ich. Also zum einen ist es so, dass es verlässliche Zahlen gibt, wenn das Alter des Vaters über 50 Jahre ist, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburtlichkeit deutlich zunehmend ist. Interessanterweise kommen bei den Partnerinnen auch häufiger der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes vor. Ja, und das Geburtsgewicht der Kinder ist oft etwas geringer. Das ist die eine Seite, die also relativ unmittelbare Konsequenzen hat. Und das zweite ist, dass bestimmte Erkrankungen auch mit zunehmendem Alter des Vaters häufiger vorkommen. Da ist zum Beispiel...
Beim Kind dann.
Beim Kind, genau. Mhm. Ja, das beim Kind sind verschiedene Dinge, die da vorkommen. Relativ bekannt ist, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen wie die Schizophrenie oder der Autismus häufiger vorkommen. Da gibt es also Daten, die das schon relativ klar belegen. Auch eine genetische Erkrankung wie der Morbus Klinefelter, eine Genstörung, kommt häufiger vor statistisch, wenn die Väter ein Alter von über 50 haben. Also da sind schon bestimmte Risiken, die klar belegt sind.
Wenn Männer zu Ihnen kommen und sagen, ich bin 60, ich möchte jetzt nochmal Vater werden, ist Männern das klar, dass nicht nur das erhöhte Alter der Frau erhöhte Risiken für das Kind bedeutet, sondern eben auch, dass das Alter des Mannes da eine Rolle spielt? Oder ist das dann völlig überraschend?
Nein, ich glaube, es ist so, dass vielen Männern das nicht klar ist und dass die doch eher überrascht sind, wenn man ihnen erläutert, dass ihr hohes Alter doch mit gewissen Risiken verbunden ist und dass man sich das sicher in einem Alter, sage ich mal, von 60 plus doch sehr gut überlegen muss, ob hier eine Vaterschaft noch sinnvoll ist. Und man muss letztendlich natürlich eine Risikoabwägung vornehmen. Klar wünschen sich alle Eltern immer ein gesundes Kind, was möglichst gar keine Erkrankung hat. Und man muss eben wissen, dass man mit einem höheren Alter des Vaters gewisse Risiken in Kauf nimmt. Die sind natürlich nicht exorbitant hoch, aber sie sind eben deutlich höher, als wenn der Vater 20, 30 oder auch Anfang 40 wäre, klar.
Sie sprachen am Anfang davon, dass die Spermienqualität auch nachlässt mit zunehmendem Alter. Das ist dann einmal die Beweglichkeit des Spermiums, das muss ja auch hin zur Eizelle kommen. Und dann auch vielleicht die Menge der Spermien. Eine Methode ist ja dann ICSI, das hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt. Können Sie mal kurz beschreiben, wie das funktioniert und vor allen Dingen, was bedeutet das, wie groß ist die Chance, dass das erfolgreich läuft?
Ja, also ICSI steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist ein Verfahren, was 1980 weltweit überhaupt erst entwickelt wurde, in Brüssel damals. Das war das große reproduktionsmedizinische Zentrum, die diese Technik erfunden haben. Bei dem ICSI-Verfahren ist es so, dass letztendlich im Labor in einer Petrischale jeweils eine einzelne Eizelle mit einem einzelnen Spermium befruchtet wird. Ich brauche also für jede Eizelle, die ich bei der Partnerin vorher durch Hormonstimulation aus den Eierstöcken entnommen habe, immer nur eine Eizelle. Diese wird dann mit einer ganz ultrafeinen Glaspipette in die Eizelle injiziert und so wird die Eizelle befruchtet. Die fängt dann an, sich zu teilen. Das passiert alles noch im Labor. Und wenn diese befruchtete Eizelle ein bestimmtes Zellstadium erreicht hat, wird sie zurücktransferiert in die Gebärmutter der hoffentlich zukünftigen Mutter. Und wenn sie sich dort einnistet, dann entsteht überhaupt erst eine Schwangerschaft. Mhm. Das Problem ist, dass anders als in der Natur, wo normalerweise ja ca. 40 Millionen Spermien oder noch mehr sozusagen auf die Reise geschickt werden und das allerbeste, schnellste und sozusagen dem Selektionsdruck standhaltende Spermium die Eizelle befruchten kann, wird hier im Labor vom reproduktionsmedizinischen Biologen oder Biologin ein Spermium ausgewählt.
Und man weiß nicht, ob es das fitteste ist.
Und man weiß nicht, ob das das fitteste ist. Das muss auch gar nicht mal unbedingt schwimmen können, sondern man kann auch eins nehmen, was unbeweglich ist. Wie die genetische Information dieses Spermiums ist, kann man ihm von außen nicht unbedingt ansehen. Das kann man zwar prüfen, aber wenn man das prüft bisher mit den heutigen Methoden, ist dieses Spermium, was ich dann untersucht habe, sozusagen destruiert, das habe ich dann zerstört, das kann ich nicht mehr verwenden. Und damit habe ich das Problem, es gibt zwar bestimmte Kriterien, nach denen man dieses Spermium auswählt, aber das ist natürlich ganz anders als der natürliche Selektionsprozess. Grundsätzlich ist es so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für dieses ICSI-Verfahren, wenn man das primär durchführt, ungefähr bei 30% nur liegt. Da spielt das Alter der Partnerin auch wieder eine ganz wesentliche Rolle, aber das Alter des Mannes natürlich auch und andere Dinge auch. Wenn man mehrfach solche Embryonen dann transferiert, kann man die Wahrscheinlichkeit steigern, aber es ist natürlich ein erheblicher Aufwand und auch eine deutliche Belastung für die Paare, was das Psychologische angeht.
Mhm. Vater werden in der zweiten Lebenshälfte. Welche Risiken und Möglichkeiten sich da ergeben, das habe ich mit Dr. Christian Leiber besprochen, Leiter der Sektion Andrologie an der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg. Vielen Dank, Herr Dr. Leiber. Noch einen schönen guten Tag.
Dankeschön. Ihnen auch, Frau Sartori. Danke.
Tschüss. Späte Elternschaft, Möglichkeiten und Risiken, das ist unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Und angerufen hatte uns vor den Nachrichten schon Frau Müller. Frau Müller, guten Tag aus Berlin. Sie hatten noch einen zweiten Teil Ihrer Frage. Es ging erst um die Folsäure und jetzt wollten Sie noch eine andere Frage stellen.
Ja, genau. Dann, wenn man sich mal die Folsäure genauer anguckt, dann stellt man fest, dass meistens mit Vitamin B12 die Kombination empfohlen wird. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass mit dem Vitamin B12 und Folsäure doch vorsichtig operiert werden soll. Und ich hoffe ja auch, dass die Gynäkologen da richtig beraten.
Na, wir haben ja hier eine Gynäkologin sitzen, da fragen wir doch gleich mal. Professor Van der Veen.
Ja, ist richtig.
Was sagen Sie zu der Kombination?
Also es ist so, dass die Kombinationen ja so ausgewogen sind, dass man eine Überdosierung vermeidet. Das heißt, wenn man als Patientin diese feste Kombination nimmt, die sind ja auch von den Firmen so austariert worden nach den gängigen Empfehlungen, kann man eine Überdosierung eigentlich vermeiden. Das heißt, die sind eher nützlich, als dass sie schädlich werden könnten. Was anderes ist es natürlich, wenn man unkontrolliert dann noch Vitamin B12 in großen Mengen zusätzlich nimmt. Ja, es gibt eine Überdosierung, also selten mit den gängigen Präparaten.
Frau Müller, vielen Dank nach Berlin. Und dann kommen wir zur nächsten Hörerin, Frau Katharina Hayek, auch aus Berlin. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag. Was ist Ihre Frage?
Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich bin jetzt 30 geworden und also letztes Jahr schon, ich bin schon fast 31, in Fertilitätsaltern steinalt. Und ich bin vor allen Dingen hellhörig geworden, als nochmal darauf hingewiesen wurde, dass die Eizellenzahl von Geburt festgelegt ist und dann von dort an abnimmt. Ich hatte vor allen Dingen im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter wegen Kopfschmerzproblemen häufiger CTs. Und habe insgesamt so auch gerade in der Pubertät viel Röntgenbelastung, Strahlenbelastung gehabt. Und ich frage mich, ob das einen Einfluss hat auf die Eizellenzahl und ob man irgendwas lebensmäßig richtig machen kann, um die Eizellenzahl irgendwie im Griff zu haben. Also Alkohol, Nikotin, solche Sachen.
Also erstens die CTs. Also wenn Sie sagen, es ist wegen Kopfschmerzen durchgeführt worden, ist es ja meistens im Kopfbereich auch durchgeführt worden, ne?
Also ich bin ein bisschen in die Röhre geschoben worden, so rauf und runter. Ich hatte eine Skelettsinti wegen Rheuma, aber...
Ja, einen Lendenschutz hatten Sie ja sicher an, ne?
Ja, klar. Ja.
Also normalerweise ist es so, dass die Eizellen hauptsächlich strapaziert werden, wenn sie im Reifungsprozess sind. Das heißt, diese Eizellen im Ruhestadium, die sind noch nicht in die Reifeteilung eingetreten und die sind weniger gefährdet. Es gibt aber keine Daten, die sagen, so, die Strahlenbelastung im Leben ist so hoch und dann haben wir einen eindeutigen Eizellschaden, aber es ist eher nicht zu erwarten. Und der zweite Teil der Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau.
Ob man was dafür tun kann, die Eizellenzahl.
Also, Sie sollten sich, also Nikotin ist tatsächlich ein gutes Thema, weil Nikotin ein Zellgift ist, was wirklich die Eizellqualität deutlich reduziert. Also man hat da ganz eindeutige Zusammenhänge auch wieder bei den reifenden Follikeln gehabt. Ansonsten denke ich, Sie sollten Ihr Leben normal leben. Also diesen Abbau der Eizellen kann man nicht vermeiden. Man sollte, wenn man Kinderwunsch hat, hauptsächlich die Eizellen schützen, die dann heranreifen würden, eben durch nicht übermäßigen Genuss von irgendwelchen Giften oder Nikotin.
Aber das machen Sie sowieso nicht, Frau Hayek. Sie wollen ja gesund bleiben, Sie wollen fit sein, wenn Sie mal Kinder bekommen.
Aber es gibt nicht das Patentrezept, dass man sagt, so, also wenn du das und das nicht tust, dann wird alles gut.
Ja, also ganz so naiv bin ich Gott sei Dank nicht. Darf ich eine kleine Rückfrage stellen? Wenn Sie sagen, Eizellen in der Reifung, sind es dann die quasi, die im Zyklus gerade in der Reifung sind? Oder?
Also Eizellreifung dauert viel länger. Das dauert 3 bis 4 Monate, bis aus so einer Urkeimzelle dann wirklich ein sprungreifer Follikel geworden ist. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, im geschlechtsreifen Alter, wenn man jetzt eine Schwangerschaft erwägt, sollte man das bedenken.
Okay, Frau Hayek, vielen Dank und Grüße nach Berlin. Wir haben eine Mail bekommen und zwar schreibt eine Mutter hier, ihre 25-jährige Tochter hatte als Kleinkind einen Diabetes entwickelt, insulinpflichtig, ich nehme mal an Typ 1 und die Gynäkologin sagte jetzt anhand einer Hormonuntersuchung, sie solle vor 30 schwanger werden und jetzt ist die Frage, wäre da das Einfrieren von Eizellen eine Option, also kann das wohl in dem Fall helfen?
Das wäre zu erwägen. Das ist ganz schwierig jetzt zu beantworten, weil ich weder die Hormonwerte sehe, noch sehe ich den Eierstock, noch sehe ich die Zyklusqualität ihrer Tochter, noch weiß ich, wie stabil der Diabetes eingestellt ist. Das ist nämlich so eine entscheidende Frage. Also wenn Sie haben mit einem Typ 1 Diabetes tatsächlich ein leicht erhöhtes Risiko dafür, dass die Eizellen schneller abgebaut werden. Es wäre erwägenswert, aber es muss eine fachkundige Beratung erfolgen. Ich kann das so nicht im Detail beantworten. Tut mir furchtbar leid.
Aber es ist so, dass wenn man einen Diabetes hat, dass man da schon auf jeden Fall früh mit seiner Gynäkologin drüber sprechen sollte.
Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, ist manchmal vergesellschaftet mit einem vorher oder frühzeitigen Versiegen der Eierstockfunktion. Ja.
Gut, dann begrüße ich Frau, ich weiß nicht, ohne Namen, aus Baden-Württemberg. Hallo, guten Tag, sind Sie in der Leitung?
Hallo, ich bin dran.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, also ich bin die Mutter einer mittlerweile 27-jährigen Tochter. Das ist mein drittes Kind. Ich selber habe also drei Kinder gehabt und sie ist 27 und sie hatte als sie hat einen 61-jährigen Partner. Das passt jetzt hier in dieses Thema hinein. Sie hat ein paar Probleme gehabt schon in der Jugend, ihre Periode zu bekommen. Also die kam dann aber so mit 14,5, also relativ spät für heutige Verhältnisse. Auch nicht natürlich ganz unregelmäßig noch. Und dann hat sie einen Freund gehabt und nahm dann die Pille von 16 bis 20. Die Partnerschaft ging auseinander, Entschuldigung.
Ich glaube, die Details, weil wir können sowieso, Frau Professor van der Ween kann keine Diagnose hier auf dem Sender stellen.
Ja, nein,
deswegen.
Ich sage nur, sie hatte dann Probleme mit der Haut und nahm dann die Pille wieder, die sie dann aber irgendwann wieder abgesetzt hat. Und seit 2 Jahren hat sie jetzt diesen 61-jährigen Partner. Und die möchten beide zusammen eben jetzt ein Kind bekommen. Er selber hat schon 3 Kinder, die sind schon lange erwachsen. Das Problem ist, dass meine Tochter schon bei einem Endokrinologen und auch bei Frauenärzten war, weil sie seit Absetzen der Pille nur ganz unregelmäßig und noch nicht sehr viel, ich glaube so 5-mal seit 2 Jahren, maximal ihre Periode bekommen hat. Also immer große Abstände dazwischen sind. Und meines Wissens, die letzte Periode war, glaube ich, im November, wenn ich richtig informiert bin. Sie geht jetzt zu einer Heilpraktikerin, die irgendwie auf Hormonbehandlung sich spezialisiert hat und nimmt da diverse Tees und was weiß ich, homöopathische Mittel, um eben diese Follikelreifung da irgendwie anzustoßen. Ich weiß jetzt natürlich, ich bin.
Was ist denn Ihre Frage an Frau Professor van der Ween?
Wie viel Prozent praktisch der Partner da auch mit beteiligt ist?
Wenn da Frau Professor van der Ween, was meinen Sie dazu?
Also, es ist natürlich so, dass das Hauptproblem, um schwanger zu werden, braucht man einen regelmäßigen Zyklus, einen regelmäßigen Eisprung. Das scheint bei Ihrer Tochter nicht gegeben zu sein, deshalb hat sie ja schon Hilfe gesucht. Der Partner hat ja mit der Zyklusqualität jetzt ihrer Tochter wenig zu tun, ne? Aber das Essentielle ist, dass ja nur im regelmäßigen Zyklus ein Eisprung stattfindet. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Das heißt, sie sollte tatsächlich, auch wenn das mit der heilpraktischen Behandlung gut ist, vielleicht doch nochmal einen Endokrinologen oder einen Reproduktionsmediziner aufsuchen, weil das ist eine relativ einfache Maßnahme, da die Eisprünge zu garantieren. Durch eine medikamentöse Behandlung.
Das heißt, das wäre der erste Schritt.
Das ist
der allererste Schritt. Wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch den Partner bitten, doch auch mal seine Spermien untersuchen
zu lassen. Oder der Partner macht das parallel. Aber ich glaube, die Kernfrage ist da wirklich, gibt es Eisprünge und wie häufig gibt es sie und wie häufig sind überhaupt die Chancen, schwanger zu werden?
Gut, das ist ja mit 27 hat man ja auch noch genug Zeit, sich darum zu kümmern. Dann wünschen wir alles Gute nach Baden-Württemberg. Vielen Dank für Ihre Frage. In der Leitung ist jetzt Frau Witten aus Hamburg. Frau Witten, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich wollte einmal mit den Aspekt einbringen, was für eine hohe psychische Belastung so eine Kinderwunschbehandlung mit sich bringt. Ich spreche da von der einen Seite als tatsächlich beteiligtes Fachpersonal. Ich bin Hebamme selber und ich bin aber auch selber von 4 Jahre ungewollter Kinderlosigkeit betroffen und weiß, was das für eine Partnerschaft bedeutet und würde mir wünschen, dass einfach im Zuge von wir suchen uns jetzt Hilfe, was Reproduktionsmedizin angeht, schon gleich eine Art von Beratung mit angeboten wird. Nicht erst, wenn die Leute total auf dem Zahnfleisch gehen, weil es das dritte Mal nicht geklappt hat bei irgendwie einer ICSI oder einer IVF, sondern weil einfach das eine so hohe Belastung ist, was vielleicht auch eben die ganze Partnerschaft und die ganze Lebensplanung in Frage stellt. Und zum anderen habe ich noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Art und Weise, wie von Ärzten mit Menschen kommuniziert wird. Da weiß ich auch, dass viele Dinge, die wir als Personal oder wir als Mediziner sagen, nicht so gemeint sind, die aber, wenn ich sie als Patientin höre, ganz anders ankommen und die echt hart sind zum Teil.
Das ist dieses Dilemma zwischen aufklären müssen über Risiken, damit einfach auch Frau und Mann eine Entscheidung treffen können. Wollen sie das jetzt weiterverfolgen oder nicht zum Beispiel? Und eben, dass es dann auch manchmal negative Fakten sind. Frau Professor van der Ween, wie erleben Sie das denn, wenn Paare bei Ihnen in der Behandlung sind und es klappt nicht und es klappt nicht? Wie schwer ist es zu sagen, dann überlegen wir uns jetzt mal eine Alternative?
Also zur psychosomatischen Beratung als erstes noch, dass das, wir haben das vor Jahren tatsächlich an der Uniklinik Bonn, wir hatten die erste Abteilung für Psychosomatik, regelmäßig angeboten, und das Gros der Patienten wollte das zu Beginn der Therapie nicht, sondern der Bedarf entsteht bei vielen tatsächlich erst während der Behandlung. Also so viel dazu. Und jedes Zentrum muss eigentlich, wenn es zugelassen wird, einen Psychotherapeuten oder einen Psychologen als Kooperationspartner angeben, eben weil der Bedarf so groß ist und das, da gebe ich Ihnen völlig recht, auch das sehr, sehr nötig ist während der Therapie. Die Kommunikation mit Patienten ist schwierig für beide Seiten, weil es natürlich emotional eine extrem belastende Situation ist, weil man natürlich versucht, den Weg zusammenzugehen, weil aber Patienten oft auch Erwartungen haben oder Vorstellungen der Vorgänge, auch wenn man es häufig erklärt oder nochmal auseinandersetzt, die einem gar nicht so gewahr sind. Ja, ich sage oft, wir haben die Optimisten, die machen oder versuchen, diese Therapie zu machen und sagen, es könnte klappen. Wir versuchen alles, um unsere Schwangerschaft zu erreichen. Es gibt die Pessimisten, die von vornherein sagen, das tue ich mir nicht an, weil es mir zu belastend ist. Aber gerade wenn dieser Optimismus so schrittweise abgebaut wird durch Misserfolge, das ist eine ganz, ganz bittere Situation. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Da bitte ich nur um Verständnis, da ist es auch ganz wichtig, von Patientenseite weiter zu fragen und zu bohren und sich betreuen zu lassen und da auch Meldung zu geben, wenn was falsch angekommen ist. Das ist in der Regel nicht bös gewollt, sondern einfach
das auch. Das ist mir vollkommen klar, dass sowas nicht bös gewollt ist. Das wird einfach so gesagt, weil man da nicht drüber nachdenkt. Aber solche Sachen wie meinem Partner gegenüber zu sagen, ja, ihr Hoden hat da einen Schaden, oder meinem Partner dann zu sagen, der infertil ist, bei einer beginnenden Samenspendebehandlung, sie sind jetzt nicht mehr relevant, ist einfach.
Das sind ja sicherlich.
Wortwahl, die daneben ist.
Ihre persönlichen Erfahrungen mit Ihren betreuenden Ärzten, also da kann ich natürlich ganz wenig dazu sagen. Da gebe ich recht, dass das natürlich nicht einfühlsam ist, aber. Da müssen Sie auch mich verstehen. Da kann ich natürlich jetzt keine weitere Meinung dazu abgeben, natürlich, außer dass ich es nicht gut finde.
Ja. Uns hören auch viele Ärzte und Ärztinnen zu. Also vielleicht, hoffentlich ändert sich da auch ein bisschen was bei einigen Ärzten. Und andere versuchen es ja schon. Vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Danke für Ihre Bemerkungen und auch für Ihre Fragen. Ich möchte noch auf eine E-Mail eingehen, die wir bekommen haben. Und da wird gesagt, dass es ja auch alleinlebende Frauen oder lesbische Paare gibt, die mit Kinderwunsch zum Arzt kommen und sich künstlich befruchten lassen wollen. Was ist denn da möglich? Wie sieht das in Deutschland aus?
In Deutschland hat sich das deutlich gebessert nach der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Also für Frauen, gleichgeschlechtliche Paare, die wir auch in der Praxis behandeln, selbstverständlich, bestehen die Möglichkeiten, diese Methoden in Anspruch zu nehmen. Bei alleinstehenden Frauen ist es wiederum schwieriger, weil in der Regel bei einer Spermaspende eine stabile Partnerschaft vorausgesetzt wird. Das heißt, da haben wir in Deutschland tatsächlich immer noch eine schwierigere Situation. Das ist je nach Landesärztekammer unterschiedlich. Aber für diese Patientin ist das tatsächlich nicht so einfach. Die wenden sich tatsächlich in der Regel noch ans Ausland, muss man sagen. Ja? Aber lesbische Paare können behandelt werden.
Ja. Und sehen Sie, dass sich da irgendwas ändern wird? Also, oder ist das
bei alleinstehenden Patientinnen, da sehe ich jetzt noch keine wirkliche Entwicklung. Ich bin schon wirklich froh, dass wir die lesbischen Paare jetzt ganz offiziell behandeln können und da auch zum Teil Kostenzusagen von den Krankenkassen erfolgen. Nur zum Teil, aber da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, muss man sagen.
Wie ist das überhaupt mit den Kosten für eine künstliche Befruchtung? Also Sie sagten ja, es gibt eine ganze Reihe von Hilfen, die man einem Paar geben kann, jetzt egal ob hetero oder homosexuell. Aber können Sie da mal so eine grobe Nummer nennen?
Also es ist so, es gibt einen ganz klaren Rahmen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Jede Art der künstlichen Befruchtung, dazu zählt die Inseminationstherapie, die IVF oder ICSI, wird zu 50% bezuschusst von der gesetzlichen Krankenkasse. Das Paar muss einen offiziellen Antrag stellen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben ganz klare Anforderungen. Es ist immer noch so, dass nur verheiratete Paare diesen Antrag stellen dürfen. Die Patientin, also die potenzielle Mutter, darf nicht älter als 40 sein, der Vater nicht älter als 50. Das heißt, wir haben einen relativ engen Rahmen. Vereinzelt ist es so, dass die Länder jetzt noch zusätzliche Zuschüsse geben für diese Paare. Schlecht sieht es aus bei nicht verheirateten Paaren, warum auch immer. Auch da gab es diverse Eingaben, dass da auch eine Kostenzusage erfolgt. Das ist immer noch nicht so. Man muss rechnen bei einer Inseminationstherapie, also im Spontanzyklus, wenn wenig Medikamente gegeben werden, mit einem Kostenanteil von 110 bis 150 Euro. Bei einer stimulierten Insemination, also mit der Gabe von FSH-Präparaten, sind es vielleicht 400 bis 500 Euro. Und bei einer IVF-Therapie oder ICSI-Therapie geht das schon in die Tausende. Da muss man sagen, dass 2.500 bis 3.500 bis 4.000 Euro anstehen als Kosten insgesamt, inklusive Medikamente, von denen 50% von der Kasse getragen werden, wenn alle Kriterien zutreffen.
Mhm. Das ist ja das sicherlich ist auch ein Faktor für einige Paare.
Ein richtiger Batzen, muss man sagen. Das ist sicherlich für viele Paare mehr, als sie aufbringen können. Das ist ganz klar.
Ich habe noch eine interessante E-Mail bekommen. Da geht es um die Risiken einer künstlichen Befruchtung. Und zwar schreibt mir hier ein Paar sogar, das kurz vor einer künstlichen Befruchtung steht. Ich bin sehr beunruhigt über eine 2018 veröffentlichte Studie, der zufolge in vitro gezeugte Kinder ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten bzw. Diabetes haben. Es wurde höherer Blutdruck bei den Kindern gemessen und als Grund wird die Nährlösung der befruchteten Zellen vermutet. Ist das so? Sind die Risiken für solche Krankheiten erhöht? Was weiß man darüber?
Es gibt einerseits wirklich große, große Studien über Nachkommen oder Kinder nach ICSI, über Jahrzehnte schon, denn die ersten Kinder sind ja im Jahr 78 geboren worden, wo man sagt, es ist kein signifikantes erhöhtes Gesundheitsrisiko da. Die Kinder entwickeln sich normal. Es gibt aber tatsächlich diese Studien zu Nährlösungen, die vor allem bei der verlängerten Embryonenkultur eingesetzt wurden. Das sind die Studien, die Sie angesprochen haben, wo tatsächlich ein erhöhter Gefäßwiderstand gemessen wurde. Und da muss ich sagen, das waren kleine Studien. Die zweite Publikation basierte wieder auf der Datenbasis der ersten Studie. Da muss man sicher Langzeitstudien und größere Studien abwarten. Aber das ist tatsächlich ein Faktor, der auch die Reproduktionsmediziner beunruhigt und der noch genauer beobachtet werden muss. Aber es ist so, dass dies Faktoren waren, die bei einer Langzeitkultur, also mit ganz spezifischen Kulturmedien, die mit Wachstumsfaktoren versetzt waren, aufgetreten sind und sonst eben nicht.
Späte Elternschaft, welche Möglichkeiten es gibt, aber auch welche Risiken darin stecken, das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Professor Katrin van der Veen, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin aus Bonn. Frau Professor van der Veen, vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, die Sie gestellt oder auch gesendet haben. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut.